Willkommen zu einer weiteren Folge Unfuck Sales Podcast. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, und zwar ist es der Max Köster. Max wurde mir von Robin vorgeschlagen, der auch schon im Podcast war. Und Max ist ein ziemlich interessanter Typ. Der hat seinen Vertriebsstart war über Schauspielerei zum Überversicherungsvertrieb hin zu dem, was er jetzt macht. Davon erzählt er uns, wie er das wieder hingekommen ist, was er gerade macht. Und vor allem, der Hauptgrund, warum ich ihn auch eingeladen habe, war, er hat eine Vertriebsagentur. Und zwar eine Vertriebsagentur, die für andere Unternehmen Termine setzt. Warum ist das so spannend für uns? Naja, ich schätze mal, für euch ist das spannend, weil zumindest in unseren Beratungsprojekten kommt die Frage sehr oft: Mensch Morten, kennst du nicht jemanden, der mal kurz für uns telefonieren kann? Der mal kurz für uns ein paar Termine setzen kann, weil wir da echt ein bisschen dünn aufgestellt sind. Nur man kann nicht einfach irgendjemand ans Telefon setzen und sagen, so, jetzt renn mal los, mach mal Termine für XY. Das ist ein bisschen komplexer. Und warum das so komplex ist und vor allem, wie Max das löst und was die Gründe sind, mit einer Agentur zu arbeiten, wann es auch keinen Sinn macht, mit einer Agentur zu arbeiten, das erklärt er uns in dem Podcast. Deswegen kein weiteres Gequatsche von mir, sondern los geht's. So, hallo Max, schön, dass du heute bei uns mit dabei bist.
Morten, hi, es ist mir ein riesiges Vergnügen. Ich war schon ganz lange gespannt wie ein Flitzebogen.
Perfekt. Du, Max, wir starten hier mal ganz gern damit, dass wir kurz vorstellen, warum die Leute im Vertrieb sind, wie sie da gelandet sind. Magst du uns einmal kurz erzählen, warum bist du der, der du jetzt gerade bist und warum reden wir heute über Vertrieb mit dir?
Jawohl, sehr, sehr gerne. Also es ist ein bisschen verworren gewesen am Anfang. Ja. Also ich komme, sagen wir mal, aus einer ganz anderen Ecke eigentlich, ja, im Fundament. Ich bin irgendwie durch Zufall über sieben Ecken, als ich neun war, in so Kinderdarsteller, ja, so Kinderschauspielergeschichten reingerutscht. Das hat sich intensiviert, und zwar so sehr, dass ich das mehr gemacht habe als irgendwelche schulischen Aufgaben oder so. Ja. Also 70% arbeiten, 30% Schule, ungefähr so. Ja. Mit dem Ergebnis, dass ich mich natürlich nach der 10. Klasse gefragt habe, ja, was mache ich denn jetzt? Eine Maurerausbildung oder ich weiß irgendwie auch nicht. Ja. Und dann war irgendwie klar, nö, ich mache eine Schauspielausbildung. Ja. Und bin dann mit 15 nach England gegangen für 3 Jahre, um da eben so eine Schauspielausbildung zu machen. Und ich war es ja gewohnt, weil ich ja schon mit 9 angefangen habe zu arbeiten, dass ich irgendwie Geld habe. War irgendwie da. Ja. Und dann habe ich diese Schauspielausbildung finanziert und dann so gegen Ende war dann das Geld auch alle. Und dann habe ich das erste Mal so gespürt, was passiert denn eigentlich, wenn du nicht genau weißt, wo dein Brot herkommt und so. Ja? So, wenn du darüber nachdenken musst. Und dann war für mich klar, okay, ich muss irgendwie, weil ich konnte ja auch in der Zwischenzeit nicht arbeiten, auch wegen der Ausbildung, ne? Irgendwas muss ich jetzt mal machen. So. Und ich brauche irgendwas grundsolide, im Prinzip konservativ, soweit ich irgendwie finden kann, ja, um erstmal Geld zu verdienen. Und dann bin ich eben, sagen wir mal, im Familiengeschäft gelandet, ja? Versicherung. So, und habe da dann eine Ausbildung gemacht. War eine harte Schule, ja, das in jedem Fall. Und habe auch entschieden, sehr frühphasig, Versicherung ist nicht meins. Wo aber die Liebe gelandet ist, war im Austausch mit Menschen. Ja. Waren ja auch Spezialversicherungen und so. Und dabei habe ich festgestellt, irgendwie ist Vertrieb ja irgendwie ganz cool. So, ja, macht mir Freude. Und da kann ich zumindest meine erlernten kommunikativen Fähigkeiten irgendwie nutzen. Ja. Ja. Und dann war für mich auch der Weg klar, ich gehe zurück nach Berlin, zurück in die Heimat, ne, nach 6 Jahren Abstinenz von der Heimat. Und dann habe ich da einfach in irgendeinem Callcenter angefangen. Okay. Nach der Ausbildung. Als Coldcaller. So. Und dann fast forward ein paar Jahre später. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt im Vertrieb bin, 16, 17 Jahre oder so. Krass. Genau, aber das war, also eigentlich war es eine Entscheidung aus der Notwendigkeit heraus, was Konservatives und irgendwie Bodenständiges zu machen. Und dann habe ich mich verliebt in den Vertrieb.
Ja, cool. Richtig schön. Wenn du sagst, du hast dich in den Vertrieb verliebt, was ist denn das Geile am Vertrieb für dich?
Ich glaube, das Schönste, und das ist aber eine Sache, die ich über die Zeit gelernt habe, ja, das nochmal anders zu lieben, das Schönste ist, dass es eine dankbare Aufgabe ist. Ja. Das klingt erstmal paradox, weil Vertrieb ja extrem viel mit Neins und mit Ablehnungen zu tun hat und so. Aber wenn man irgendwann den Punkt erreicht, wo man die Resilienz aufgebaut hat, damit umzugehen, dann kriegt das was ganz, ganz Wertvolles. Spätestens dann, wenn du weißt, dass du etwas anbieten kannst, was dem Gegenüber hilft und wegkommst von Überzeugen, hinkommst zu, den Kunden sozusagen in eine positive Entscheidung hineinzucoachen, wenn es denn die richtige ist. Ja? Und da, ab da macht es dann auch richtig Spaß, zumindest für mich, weil es auch was Echtes und Nachhaltiges wird irgendwo mit dem Kunden. Ne? Also auch langfristige Beziehungen aufbauen, über Business Cases sprechen, anstatt, das musst du jetzt aber kaufen, du kriegst 20% Rabatt, wenn du nur heute kaufst. Ja? So, also irgendwie ist das charmant. So.
Ja, klar. Ja, cool. Super. Sehr, sehr schön. Wir beide wurden uns ja vorgestellt. Wir waren vor ein paar Wochen auf einem Festival, auf einem Sales Festival. Kann man sich so vorstellen für die Zuhörenden, OMR, aber nur für Seller. Also sehr, sehr viele herumwandelnde Profilneurosen. Wobei ich sagen muss, es hat sich echt in Grenzen gehalten. War eine sehr, sehr, dafür, dass es so viele Vertrieblerinnen und Vertriebler waren, echt eine ziemlich entspannte Konferenz. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Und da wurden wir beide uns ja vorgestellt von unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Robin. Und er meinte damals auch so, hey, mit dem musst du unbedingt mal quatschen und eigentlich ist der perfekt für den Podcast. Lade ihn doch mal ein. Und dann haben wir jetzt ein paar Mal telefoniert und haben gesagt, lass uns unbedingt diesen Podcast hier machen. So, jetzt hast du uns gerade erzählt, was du bisher gemacht hast, warum Vertrieb. Und ich glaube, da schwingen wir einfach ganz, ganz ähnlich, warum wir das für einen tollen Job und einen tollen Beruf finden. Warum jetzt? Was machst du jetzt? Gib uns noch mal einen kurzen Überblick, was du gerade tust.
Ja, also es hat sich natürlich dann ab diesem Moment irgendwie multipliziert. Ja? Und dann war ich in vielen verschiedenen, also nur noch mal kurz, um den Anschluss zu finden, ja, in vielen verschiedenen Stationen, irgendwie Teamlead und Mitmanagement und so weiter. Und habe dann irgendwie auch so Coaching, Fortbildung gemacht und mich irgendwie da reingedreht, ja, systemisches Coaching und NLP und so weiter und mehr verstehen, was ist denn das eigentlich, was ich da mache und so. Und dann viele auch Interimsmanagement und so. Und 2011 habe ich irgendwie nebenberuflich eine Firma gegründet, weil mein Steuerberater gesagt hat, mach mal eine Firma, wenn du Zeug nebenbei machst. So, ohne jetzt konkreten Plan oder innovative Idee oder so, eher Abrechnungsmodell. Ja. Und das hat sich bis heute jetzt irgendwie so weit entwickelt, dass es heute die Value Ventures GmbH ist. Und was ist das? Das ist im Prinzip also der juristische Mantel, der uns erlaubt, als Brandbuilder im B2B-Sales-Bereich irgendwie zu fungieren und einzelne Werteversprechen in einzelne Marken zu bringen. Das ist erstmal strukturell. Ja. Und da drin steckt einerseits die historische Marke Köster Agency, wo wir klassisch irgendwie Individualtrainings, Coachings, Beratungsleistungen und Advisory irgendwie haben. Ja. Und letztes Jahr haben wir dann unsere operativen Tätigkeiten, also das könnte man sagen Agenturgeschäft, ja, ausgegliedert in eine eigene Marke mit eigenen SOPs und so weiter. Und haben da unsere Erfahrungen reinfließen lassen, die jetzt Revenue heißt, mit I, ja, IU, Revenue. Aber da steckt ja auch zumindest das Ziel drin. Ne? Also es geht irgendwie um Umsatz. So. Kern der Leistung ist natürlich Terminakquise. Ja? Also jetzt auch nichts total Wildes, das, was man halt braucht im B2B-Geschäft.
Na klar. Ich finde das natürlich super spannend, also gerade was ihr in der Agentur da macht, wo wir auch gesagt hatten im Vorgespräch, lass uns da gerne mal drüber sprechen. Mhm. Und auch auf die Gefahr hin, dass es eine Pitch-Veranstaltung für dich wird, das ist völlig legitim, weil das, was ihr da tut, diese Fragen kriegen wir bei uns in den Beratungsprojekten extrem oft. Hast du nicht jemanden, der für uns telefonieren kann? Kennst du nicht jemanden, der auf Freelance irgendwie mal was machen kann? Und die Leute wünschen sich immer so ein bisschen so diesen Zauberer, der einfach das Telefon in die Hand nimmt und ohne groß Briefing uns einfach Termine setzt.
Ja.
So, jetzt wissen wir alle, Termine setzen alleine bringt noch gar nichts. Das müssen die richtigen Leute richtig gebrieft mit der richtigen Erwartungshaltung zum richtigen Moment sein. Und du musst danach eben auch wissen, was du damit tust. Kannst du uns einmal grob erklären, was heißt es denn mit so einer Agentur wie euch, zu arbeiten, wenn es darum geht, Termine zu setzen? Also in was für einer Situation bin ich als Unternehmer, wenn ich sage, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht, dass hier 5 Leute sitzen, die Cold Calling machen, ich gebe das aus der Hand. Was sind das für Situationen?
Was sind das für Situationen? Also ich glaube, die drei häufigsten Situationen, die auftreten, wenn man über eine Agentur nachdenkt oder in Klammern vielleicht sollte, ja, ist einmal, wenn man Founder-led Sales getrieben ist, extrem, ja, und vielleicht nicht die richtigen Leute findet oder das Einstellungsrisiko noch nicht aufnehmen möchte, ja, und dann aber trotzdem als Parallelskalierung eine Agentur draufsattelt, um sich selbst in den Kapazitäten zu multiplizieren. Das ist also das eine. Das andere ist, wenn man ein Vertriebsteam hat und das nicht so richtig performt, ja, da gibt es ja viele Maßnahmen über Training und so weiter, Unfuck Sales Academy, ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, aber davon ab ist es ja so, dass es ja weitere Hebel gibt. Ne? Also zum Beispiel als Äquivalent zu einem Vertriebler kann man sich ja überlegen, eine Agentur anzuschalten. Ja? Das setzt aber voraus, dass das keine unlogischen Summen sind, irgendwie 20.000 Euro pro Monat oder so. Ja? Sonst ist das ja nicht im Verhältnis, aber dann kann das auf jeden Fall ein Punkt sein. Und wenn man ein funktionierendes Vertriebsteam hat und wenn man so ein bisschen, ich will jetzt da nicht übertreiben, aber so ein bisschen Product-Market-Fit hat, ja, und dann sagt, okay, wir müssen die Maschine jetzt einfach nur noch skalieren, weil sie bewiesen ist, dann macht es natürlich auch Sinn, mit Agenturen zu arbeiten, einfach nur wieder als Multiplikator. Ja. Das sind so die üblichen Einstiegsschneisen oder Einflugschneisen für Agenturen, denke ich.
Was muss ich denn als Unternehmen mitbringen, dass du und deine Leute, dass ihr erfolgreich Termine setzen könnt? Also was wäre dann so ein Briefing? Was steht da idealerweise drin? Was muss ich vorher erarbeitet haben, bevor wir sinnvollerweise miteinander sprechen?
Ja, also optimalerweise ist es natürlich so, dass man sich über so ein paar Kennzahlen im Klaren ist. Also was sind so Conversion Rates, was sind Sales Cycles, damit so ein Business Case auch irgendwie valide wird, zumindest auf Kundenseite irgendwie. Dann ist es natürlich so, dass die Assets irgendwie auch klar sein müssen. Also irgendwie Präsentation, One-Pager und so weiter. Das merken wir oft, dass das ein bisschen eine schwierige Situation ist, ja, und dann eher so reingranulieren müssen, wie können wir sozusagen ein anderes Storytelling und Mehrwertversprechen irgendwie aufbauen, was uns dann auch ermöglicht, das ordnungsgemäß zu pitchen, ne? Also das ist das. Ansonsten natürlich ist es gut, wenn man die Zielgruppe im Detail kennt, ja, ICP, IBP, und das auch chunken kann auf verschiedene Säulen sozusagen, ja, was, und nicht nur sagt, ja, wir hätten ein Unternehmen von 5 bis 80.000 Mitarbeiter. Branche egal. Ja. Mhm. So geht auch, aber das ist ja nicht so zielführend. Ja. Und wir beobachten aber, dass ganz viele Unternehmen das nicht so richtig im Blick haben. Nicht vollständig. Und deswegen bieten wir upfront einfach auch so einen Workshop an. Ja. Also erst gibt es Fragebogen, wo wir ein paar Sachen iterieren und dann auch rausfinden, wo der Kunde Lücken hat. Und dann gehen wir erstmal in so einen Erst-Workshop, der gar nicht das Ziel hat, dass wir irgendwie eine Transferleistung machen, ja, sondern dass wir die Informationen aufsammeln und erarbeiten mit dem Kunden. Im Coaching sagt man elizitieren, ja, die wir benötigen, um ordentlich zu arbeiten. Ja, und tatsächlich ist es so, also ich habe auch bemerkt, dass viele Agenturen damit arbeiten, dass sie entweder von dem Kunden einen Leitfaden fordern für die Telefonie, was ja unrealistisch ist, weil viele das gar nicht liefern können, ja, oder dass sie selbst einen Leitfaden erarbeiten, um sozusagen, wie sagt man so schön, ja, die Einsteiger im Vertrieb schnell in so einem Agenturmodell und günstig, ja, dann irgendwie zu trainieren, was am Ende zu Drückervertrieb führt und nicht die besten Termine verursacht. Mhm. Ja, also insofern ist es so, dass wir nicht Leitfäden erarbeiten, sondern eher Strategien. Ja, und die Pitches eher auf Wertebasis funktionieren lassen und immer so eher auf Pre- oder Micro-Discovery gehen und herausfinden, wo sind so die Pains und die Herausforderungen, ja, und dann sozusagen das Produkt oben drüber legen. Das halte ich für wertvoll. Das machen leider wenige Agenturen auf diese Weise, weil es natürlich auch schwieriger ist. Ist ja völlig klar.
Ja, ist anspruchsvoller. Ja.
So, genau, was muss ein Kunde grundsätzlich mitbringen, damit sich das überhaupt lohnt? Ich würde sagen, damit sich das lohnt, unabhängig jetzt mal von uns, sondern insgesamt für Agenturen, sollte man zumindest in der Lage sein, selbst dann auch vertriebswirksam zu sein. Ja, man muss in der Lage sein, eine ordentliche Discovery zu machen. Man muss ein ordentliches Demo-Modell haben oder Präsentationsmodell, was dann irgendwie auch logisch da durchführt, auf Storytelling basiert, ja, und man muss irgendwie eine gewisse Abschlussstärke haben, weil andernfalls laufen die Termine ins Leere. Und gleichzeitig sollten die Customer Acquisition Costs, die bei einer Agentur natürlich entstehen und im Zweifel auch höher sind, als wenn man es in-house macht, ja, müssen sich ja trotzdem decken, sowohl mit Conversion Rate als auch dann eben dem Kundenwert, der erzeugt werden kann. Ja. Und auch das ist wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Kunden dann bar der Situation, dass in Agenturen ja viel Hoffnung drin steckt, ja, das so ein bisschen übersehen. Und das ist aber wichtig, damit das auch langfristig positiv sein kann, sowohl für die Agentur als auch für den Kunden.
Jetzt hast du es gerade schon angerissen. es muss sich natürlich rentieren. So, und jeder, der über sowas nachdenkt, da schwingt natürlich oftmals auch ein bisschen Hoffnung mit. So, ja, jetzt geben wir es aus der Hand und dann passiert da die große Magie und wir haben nie mehr Probleme, Termine zu bekommen. Was sind denn gute Gründe, nicht mit euch zu arbeiten? Also wann sollte ich denn das nicht machen, einer externen Agentur Budget und die Freiheit zu geben, meine Kunden zu akquirieren?
Ja, also mal unabhängig von so ein paar anderen Parametern, die wir später noch besprechen können. Ja? Also was ist denn überhaupt ein Entscheidungskriterium für Agentur A oder B oder so? Ja? Aber wann sollte man nicht mit uns arbeiten? Also wir sagen bewusst zum Beispiel Nein zu Kunden, ja, wenn sie vertriebsseitig noch nicht stark genug aufgestellt sind. Das kann sein, dass sie ihre Werteversprechen noch nicht klar haben. Das kann sein, dass sie überhaupt gar keinen Überblick zu irgendwelchen Zielgruppen haben. Dass sie also sehr, sehr frühphasig noch sind. Ja. Wir sagen Nein zu Kunden, wenn das so ein Bauchladen-Marketing-Agenturgeschäft ist. Ja, und irgendwie wir machen irgendwie alles und wissen wir auch nicht, aber SEO und
findet das. Findet mal Leute, ja, die auch alles brauchen.
Ja, ja. So, ja, weil wir dann sagen, also das müsste man erstmal erarbeiten, damit man einen klaren Use Case hat, mit dem man auch reingehen kann. Ne? So, also was ist denn das Problem, was gelöst wird oder das Holy Land, was irgendwie versprochen wird, ja. Genau, also das heißt, das sind alles so Momente, wo ich sage, da ist das noch zu früh für eine Agentur, außer, und das könnte sozusagen so ein Mittelweg sein, über so eine Agentur sowas am Markt auch zu validieren, ne? Also sozusagen in kreativen Sprintprozessen zu identifizieren, was denn von diesen 8 Sachen, die wir anbieten, ja, ja, ist denn der Türöffner am ehesten.
Ja.
Ja? Aber wenn, dann nur so rum und das ist zumindest aus unserer Sicht, wo wir sozusagen auch Kunden disqualifizieren und sagen, dass du bist noch nicht ready dafür, du kannst noch nicht skalieren,
ja.
Ja, weil du dein Grundding noch nicht drauf hast. Ja.
Voll. Ja, gerade den ersten Punkt, den du auch erwähnt hattest, wenn die Leute gar nicht wissen, was sie mit den Leads machen sollen. Bei mir hier über dem Flur sitzt eine Marketingagentur, die genau das machen. Also die machen quasi über Ads, die sie schalten, ihren Kunden Leads zur Verfügung stellen und dann konvertieren die nicht und am Ende fällt es auf die Marketingkampagne zurück, weil die Leute aber einfach nicht wissen, wie man Leads konvertiert, wie man hinterher telefoniert, wie man die aktiviert und dann zum Abschluss bringt. Also ja, gut, okay, guter Punkt. Jetzt meintest du gerade, warum mit euch oder anderen Agenturen, weil es gibt natürlich diverse Anbieter auf dem Markt, die sich völlig unterschiedlich nennen, Telemarketing-Agentur und sonst was. Ich finde das einen unfassbaren Begriff, Telemarketing-Agentur. Mhm. Das ist richtig oldschool.
Ja, total.
Worauf achte ich denn? Also wenn ich jetzt bei LinkedIn von 10 verschiedenen angeschrieben werde, 10 Gespräche führe, worauf achte ich denn? Woran erkenne ich, dass jemand gut ist? Worauf achte ich denn überhaupt erst im ersten Schritt?
Ja, also es gibt so ein paar Parameter, die ich so ins Kalkül ziehen würde. Ja. Ich glaube, Nummer 1 ist, und das darf man halt nicht vergessen, dass von den 10 sind wahrscheinlich 3 oder 4 Cold Calling Agenturen, ja, und dann 2 irgendwie Digital Outreach und dann nochmal ein paar heutzutage ja AI Super Outreach Maschinen, okay, ja. So, insofern, das also ist ja erstmal der erste Punkt, das überhaupt inhaltlich auseinanderzuziehen. Was sind denn das denn für Anbieter und was machen die denn genau? Ja? Weil es gibt Anbieter, die machen irgendwie nur E-Mail, dann gibt es Anbieter, die machen E-Mail und LinkedIn, dann gibt es Telefonanbieter, dann gibt es Telefonanbieter, die auch noch E-Mail mitmachen und so. Ja, also was ist denn überhaupt das Leistungspaket? Was aus meiner Sicht, ja, ich glaube, der Markt wird das zurückspielen, aber who knows, ist halt das Multitouch-Approach, insbesondere auch mit so einem Social-Faktor dazu, ja, also LinkedIn, E-Mail und Telefon, im Outbound irgendwie eine sehr valide Strategie ist. Ja, weil du über mehrere Touchpoints einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, in die Interaktion zu kommen. Also das wäre so ein Punkt, über den ich zumindest nachdenken würde, weil wenn ich sequenziell eine Sache andocke, dann muss ich sollte ich den Rest selber unter Kontrolle haben. Mhm. Ja. Also das ist ein Punkt, so eine Multi-Channel-Strategie ist valide, kostet aber auch mehr. Ja. Auf der anderen Seite würde ich ganz klar auch versuchen zu verstehen, ob sie einen generischen Approach haben, was für viele Agenturen stimmt, ja, dass sie eine Strategie haben und die fahren sie. Was auch okay ist. Was ich aber spannender finde, ist sozusagen den strategischen Ansatz, tatsächlich auch AB-Tests zu fahren. Ja? Also so ein bisschen mehr auch in der Schiene zu operieren, auch am Telefon, das mal zu validieren. Was machen wir denn da eigentlich und welche von den 20 möglichen Varianten funktioniert denn am besten? Ja? Also dass da so ein bisschen mehr Hirnschmalz drin steckt als nur das operative Ausführen. Und dann würde ich tatsächlich mir auch überlegen, das ist aber eine Sache, die, glaube ich, für nicht alle so gut einschätzbar ist. Und trotzdem ist es wichtig, einmal zu überprüfen, mit wem rede ich da? Ja. Was hat die Person für eine Historie? Was hat die Agentur für eine Historie? Wie lange gibt es die schon? Ja, wo kommen die her? Was haben die für Referenzen? Auf welche Weise tun sie das, was sie ja proklamieren? Ja. Also machen ja Outreach. Wie gut ist der Outreach, den sie machen? Ja. Und das sind alles so, sagen wir mal, weiche Faktoren, die man mit ins Kalkül ziehen sollte und kann. Ja. Und dann ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz essentieller Punkt, wie ist denn die Angebotsstruktur? Ne? Mhm. Gerade bei den Telemarketern, ja, die sich auch Telemarketer nennen, ist es häufig so, dass so eine Angebotssituation so aussieht, ja, du kriegst so und so viele Arbeitsleistungsstunden von uns, kostet X. Ja, dann gibt es ein paar, die dann on top auch noch Terminbudgets irgendwie freigeben. Ne? Also wir hier haben einen Termin gesetzt, kostet nochmal X. Und dann gibt es auch noch die Spaßvögel, und das meine ich auch so, ja, die dann sagen, ja, das kostet pro Kontakt 2,50 Euro oder so. Mhm. Und pro Kontakt bedeutet dann, wir rufen den dreimal an, wenn nicht erreicht, ist der durch, kostet trotzdem 2,50
Ja.
Ja. Also insofern würde ich immer darauf achten, eine Agentur mir sozusagen zu greifen, die entweder ein reines Commission-Modell hat oder einen Mix aus einem Grundstock und einem Commission-Modell. Weil solange sie ein Commission-Modell haben, sind sie ja auch incentiviert, irgendwie die Termine zu bringen. Ja? Ja. Worauf ich genau achten würde, ist, was sind das für Termine und wie sind die Abrechnungsmodalitäten. Ja? Weil viele Agenturen haben sozusagen solche Klauseln drin, von wegen, wenn der Termin einmal im Kalender ist, egal ob der stattfindet oder nicht, ist ein Termin, haben wir ja gesetzt. Ja? Ob der gut ist oder nicht, ob die Interesse haben oder nicht, ob es um Software geht und die denken, es ist ein Kopfkissen. Ja? Ja. Da sollte man ganz genau darauf achten, was unter welchen Voraussetzungen ist das denn überhaupt ein Termin. Ja, klar. Weil es bringt ja nichts, 20 Termine zu haben, die alle irgendwie nicht valide sind.
Ja, ja, was ist ein qualifizierter Termin? Also eben, ne? Ich zahle gern viel Geld für einen qualifizierten Termin, wo ich auch wirklich die Chance habe, das selber zu qualifizieren und dann zum Abschluss zu bringen. Ja.
Absolut. Ja. Also es muss zumindest Umsatzpotenzial da sein in so einem Termin. Das sollte ja das Ziel sein irgendwo. Ja. Ja. Wäre ja auch der Anspruch an das eigene Vertriebsteam irgendwo.
Voll, voll. Ja. Kannst du mal ein bisschen aus den Projekten, die ihr gerade habt, so ein bisschen erzählen, damit die Leute ein Gefühl für kriegen, um einen Termin zu setzen? So, uns ist allen klar, es hängt extrem von Branche und Zielgruppe ab. Aber wie viele Leute müsst ihr kontaktieren, damit am Ende ein Termin bei rauskommt? Was sind da so, kannst du mal eine Range geben, was sind gute Conversion Rates?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Und ich sag dir auch warum. Also wir fahren ja einen Multi-Channel-Approach. Ja? Das bedeutet, dass wir gleichzeitig LinkedIn, E-Mail und Telefonakquise betreiben. Und wir haben als Ziel, nicht morgen 3 Termine zu setzen, ja, weil das ja fahrlässig wäre, sondern wir haben als Ziel, eine Pipeline aufzubauen für den Kunden. Eine valide Pipeline, die auch belastbar wird über die Zeit. Und deswegen ist es so, dass natürlich, also wir können nicht von Conversion Rates sprechen. Ja? Weil dann würden wir sagen, wir haben eine Liste und die telefonieren wir einmal durch und dann haben wir 5 Termine. So. Dem ist aber nicht so, weil wir die Leute erstmal in Sequenzen bringen, ja, sowohl per Mail als auch per LinkedIn und per Telefon immer wieder nachgehen in so einem Cadence-Modell. Ja? Und wenn aber die Cadence vorbei ist, dann ist ja der Prozess nicht vorbei, sondern dann werden die überführt in ein langfristiges Nurturing. Ja? Oder wenn wir beispielsweise den Hinweis bekommen oder irgendwie arbeiten mit dem Kunden, das kann ein Thema sein, aber beispielsweise wir haben jetzt gerade noch einen laufenden Vertrag mit irgendeinem Softwareanbieter, ein Äquivalent, ja? Der geht noch 3 Monate. Wir können jetzt in anderthalb Monaten darüber nochmal sprechen, weil dann könnten wir sozusagen umsatteln. Dann ist das sinnvoll, den Kunden ja weiter zu begleiten. Aber von unserer Seite, das ist unsere Aufgabe als Agentur, da sozusagen auch das Beziehungsmanagement zu haben und das Nurturing. Ja. Insofern ist es so, dass wir tatsächlich bewusst weggehen von Conversion Rates oder wir haben jetzt 100 Leute angesprochen und so. Das ist unser Risiko. Ja, der Kunde sagt uns, womit er umgehen kann. Wir sprechen gerne auch dann pro Projekt Termingarantien aus. Ja, und dann ist das unser Invest. Wenn wir eine Conversion Rate von 0,03% haben, dann ist das unser Risiko, genug Volumen zu erzeugen. Ja, und das ist ja das, was am Ende aus meiner Sicht auch eine valide Agentur ausmacht, dass sie auch bereit ist, selbst unternehmerisches Risiko zu tragen für das, was sie anbieten.
Die Frage stelle ich jedes Mal in den Interviews. Gibt es irgendeine Story, die du erzählen kannst? Weil ich meine, wir sind alle Seller, wir bauen jeden Tag Mist, wo es mal voll in die Hose gegangen ist, wo du, egal ob es jetzt aus dem Agenturgeschäft oder aus früheren Jobs, wo du schon mal erfolgreich jemanden nicht gut bedienen konntest.
Ja, absolut. Also das ist ja auch so, dass sich über die Zeit ja auch Erfahrungsstrecken irgendwie bilden. Ne? So, und gerade am Anfang, in unserer Zeit, wo wir angefangen haben, das operative Geschäft irgendwie auch anzubieten, ja, war natürlich erstmal das Kernproblem, ja, dass wir das ja so gemacht haben, wie andere das auch machen würden. Ja, also irgendwie Leadlisten kaufen oder irgendwie das selber recherchieren oder so. Ja, das war so das erste Problem, weil die Lead-Qualität war im Zweifel von den Telefonnummern her und so schlecht, ja, dass wir gar nicht daran kommen konnten, wohin wollten. Und deswegen eine extrem schlechte Erreichbarkeit hatten. So, das war der erste Fuck-up, dass wir für unglaublich viel Geld Leadlisten gekauft haben, die eine unglaublich schlechte Qualität hatten. Ja? Also da haben wir so viel Geld verbrannt, das war ganz, ganz schlimm. Ja? Und wir konnten es natürlich nicht auffangen, weil das ja unser Risiko und Invest war. Ja? So konnten wir ja nicht umlegen auf den Kunden. Dann war es so, dass wir natürlich auch von der Kapazität, ne? Das war so ein bisschen der Natur der Sache geschuldet. Um zu skalieren, hätten wir Leute einstellen müssen. Ja? Da wir aber gebootstrapped sind und aus unserem eigenen Cashflow leben, konnten wir das natürlich nicht unendlich machen. Also war die Lösung, okay, über Subunternehmer zu gehen. Ja? Mhm. Und der erste Subunternehmer, den wir angedockt hatten, ja, war eine absolute krasse Vollkatastrophe. Obwohl die eigentlich die richtigen, ja, Signale gesendet haben und so weiter, war das so schlimm, dass wir, also ich glaube, wir haben für das Projekt vielleicht 15.000 Euro ins Sand gesetzt, ja, und mussten das alles selber aufholen, um die Kundenprojekte irgendwie zum Erfolg zu führen. Das heißt also, theoretisch haben wir sogar mehr als das Doppelte an Schaden gehabt, ja, weil wir selber noch in die Leistung gehen mussten. So, und der Hintergrund, warum das schiefgegangen ist, war eine Mischung natürlich, ja, auf der einen Seite die Lead-Qualität, die wir hatten. Wir haben die Projekte nicht ordentlich durchsegmentiert, ne? Also diese ganzen Informationen, die wir heute so sammeln, das sind ja Erfahrungswerte. Und wir haben nicht darauf geachtet, ja, dass die Leute, die da telefonieren, tatsächlich incentiviert sind durch Erfolg. Also wir haben auch diesen Fehler gemacht, ja, eine Agentur angedockt mit Zeitkontingent, was dann natürlich einfach am Ende nicht funktioniert hat. Und die Termine, die kamen, hatten so eine schlechte Qualität. Also der beste Termin wäre dann noch ein Windows-Shopper gewesen. Ich wollte mal hören.
Lass mal anhören. So.
Und das hat uns viele, viele Kunden auch gekostet. Ja? Also gerade in der Anfangszeit war das eine extrem schwierige Situation, weil wir nicht liefern konnten, die Kunden waren unzufrieden und wir natürlich von unserer Seite dann auch sagen mussten, ey, verständlich, selbstverständlich lassen wir dich aus diesem Vertrag raus, ja, weil es für dich nichts bringt. Und das ist ja auch unsere Maßgabe, allein schon der Name sagt ja Revenue. Also wenn wir keinen Umsatz bringen, dann haben wir unseren Wert verfehlt. Ja.
Ja.
Und daraus ist aber ganz, ganz viel Magie entstanden, aus diesen Erkenntnisschleifen. Und eine interessante Erkenntnis ist, die daraus entstanden ist, ja, wir arbeiten weiterhin mit Subagenturen. Warum? Weil es total sinnvoll ist, ja, weil wir dadurch besser skalieren können. Und das Skalierungsproblem, kann man ja mal so sagen, ja, an andere abgeben. Gleichzeitig entsteht aber eine total schöne Sache, nämlich, dass wir jetzt auf einmal Agenturen, weil wir mittlerweile echt viele im Petto haben, AB testen können. Weil nicht jede Agentur kann jedes Thema gut, ja. Also die einen können Software mega gut, haben da extrem viel Erfahrung, die anderen können Blue Collar gut, ja. So. Und das ist ja auch nochmal das nächste Ding, dass nicht jede Agentur in jedem Bereich irgendwie gleich gut ist. Ja. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, einfach mit vielen verschiedenen Partnern zu arbeiten und immer mindestens 2 Agenturen gleichzeitig auf ein Projekt zu geben, um zu gucken, ne, das ist ja unser auch Thema dann, wer performt denn am ehesten? Also ist daraus eigentlich was eine Wertschöpfungskette entstanden aus diesem Problem. Und wenn ich es mal zurückdrehe, ja, wenn du mir das erlaubst.
Klar.
Die eigentliche Kunst, die da drin steckt, und das nicht, weil wir toll sind, ja, sondern weil das einfach so ist, wenn man denn dann resilient ist und in der Lage und gewillt ist zu pivoten, aus den Fuck-ups, die man hat, tatsächlich nicht nur Learnings zu ziehen, sondern direkte Rückschlüsse auf den Business Case zu, nehmen zu können. Ne? Und manchmal ist der Fuck-up sehr, sehr nah schon an der Lösung dran. Ja? Also wie bei uns, wir haben den Fuck-up falsche Agentur. Daraus erschließt sich, wir können das Problem an sich trotzdem nicht lösen, also müssen wir mit weiter Agenturen arbeiten, aber das anders machen. Manchmal ist die Lösung gar nicht so weit weg.
Ja. Ja, schön. Schön, voll gut. Niederlagen nie ertragen, sondern immer weiter drehen, bis es wieder passt. Ne?
Ja. Eben. Und ich meine, realistisch ist doch, also das hattest du im Vorgespräch so schön gesagt, da hatten wir über die, wie wollten wir sie nennen? Die Jungs. Ja? Die andere Seite von Vertrieb. Ja? Und da ist alles so schön fein gezeichnet und alle sind erfolgreich und super talentiert und alle sind in Dubai und tragen Dubai Rolex
und so.
Ja. Kein Problem, ja. Von 0 auf 100 innerhalb von 2 Tagen. Aber dem ist ja nicht so. Ja, und deswegen finde ich dein Format auch so super spannend. Also jetzt mal nochmal hier ein bisschen, ne? Unfuck Sales Podcast, Ray. Weil es eben auch die andere Seite aufzeichnet, ne? Dass es eben doch schwierig und hart ist und so und dass man sich da ein bisschen auch durchbeißen muss. Und dass man mit Niederlagen auch umgehen darf irgendwo, ja. Absolut. Und dass das dazugehört. Deswegen ja, total schön. Danke für die Frage.
Ja, schön. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Erstmal vielen Dank für das, was du alles mit uns geteilt hast. Und ich glaube, bei den Zuhörern gibt es bestimmt 2, 3 Leute, die sich angesprochen fühlen, die schon darüber nachgedacht haben. Punkt 1, wo können die dich treffen? Also wenn man sagt, ich interessiere mich vielleicht dafür, das doch mal ein Stück weit aus der Hand zu geben, wie können wir dich denn erreichen?
Ja, also ich glaube, ein guter Kanal ist LinkedIn. Ne? Max Köster und das bei LinkedIn eingeben. Da habe ich so ein gelbes Bildchen und dann findet man mich schnell. Ja. Die Alternative ist natürlich, auf die Internetseite zu gehen. Klar, ja, revenue.io, weil wir ja so Startup sind, nicht wahr? Perfekt, das ist ja das neue Gusto. Ja. Alle haben IO, also wir auch. Revenue geschrieben mit IU. Aber ich glaube, dass der beste Kanal ist aus meiner Sicht trotzdem LinkedIn. Und ich sage auch, warum ganz kurz. Ja. Ich bin ein Riesenfreund davon, auf menschlicher Ebene, auf Augenhöhe erstmal überhaupt ein erstes Kennenlernen zu iterieren und mal den Business Case zu besprechen. Denn, ich darf jetzt noch mal einmal kurz in eigener Mission sprechen. Ja. Unbedingt. Wir sind keine Agentur, wir sind Vertriebspartner. So, wir suchen uns unsere Projekte aus. Können wir auch, weil wir Bootstrap sind. Ja, wir haben keinen Druck dahinter und wir wollen Projekte, die langfristig auch für uns spannend sind und umsatzträchtig sind. Und das sind sie nur dann, wenn wir tatsächlich viele gute Termine legen können. Ja. Also insofern einmal kennenlernen, den Business Case besprechen und dann kann man es im Zweifel von da aus weitertragen. Ja? Also lasst uns gerne menschlich aufeinandertreffen.
Das ist doch richtig schön. Ja. Perfekt. Sehr gut. Also die Links, wenn ich es nicht schon wieder verballer, kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Da kann man sich das einmal schnell reinklicken und findet dich dann da auch schnell. Was können die Community für dich tun? Gibt es irgendwas? Du hast hier die Plattform. Es hören diverse Vertrieblerinnen, Vertriebler, Vertriebsleiterinnen, Vertriebsleiter. Hören hier zu. Gibt es irgendwas, was wir für dich tun können?
Also tatsächlich, ich habe gestern Geburtstag gehabt, ja, und einmal kurz für mich reflektiert, wo stehe ich denn eigentlich, und habe festgestellt, sowohl unternehmerisch als auch privat geht es mir irgendwie ganz gut. So, das bedeutet, ich bin, das und ist gar nicht überzogen gemeint, aber ich bin an einem Punkt, wo ich irgendwie gerade im Geben-Modus bin. Ja, also insofern würde ich das eher zurückdrehen und sowohl an dich als auch an alle, die zuhören, zurückgeben, ja, was kann ich denn für euch tun? Das muss ja nicht immer nur meine Leistung sein. Vielleicht kann ich irgendwie einen Gedanken teilen oder irgendwie ein Netzwerk oder irgendwas. Also das, was ihr für mich tun könnt, ist, mir dabei zu helfen, euch zu helfen. Ja, das macht mir gerade am meisten Spaß.
Perfekt. Dann Call to Action an alle. Nutzt das. Meldet euch bei Max, meldet euch bei mir. Wir sind immer da für euch und vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und lieber Max, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst.
Es war mir eine Riesenfreude. Morten, ganz, ganz tolles Format. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Wunderschön.